Detektor FM. Zurück zum Thema.
10-mal im Jahr gerät jeder von uns durchschnittlich in die Ermittlungsakten der Polizei. Und das nur, weil man ein Telefon dabei hat. Das geht aus Berichten zum Einsatz der Funkzellenabfrage durch die Polizei in mehreren Bundesländern hervor. Um schwere Straftaten wie Mord oder Raub aufzuklären, darf die Polizei sämtliche Verbindungsdaten einer Funkzelle anfordern. Doch die Polizei schnüffelt immer häufiger auch bei weniger schweren Vergehen. Ebenfalls problematisch, dabei geraten auch Daten von Unschuldigen in die Ermittlungen. Nummern sämtlicher Handys und Verbindungsdaten werden erfasst, also Kontakte zu anderen. Über diesen polizeilichen Eingriff in die Privatsphäre und ihren Zweck spreche ich mit Ulf Burmeier. Er ist Richter am Landgericht Berlin und engagiert sich außerdem für mehr Datenschutz bei Ermittlungen und Strafvollzug.
Guten Tag.
Für die Funkzellenabfrage müssen die Ermittler erst eine richterliche Erlaubnis einholen. 500 solcher Anfragen gab es in Berlin letztes Jahr. Keine einzige wurde abgelehnt. Gibt es den sogenannten Richtervorbehalt also überhaupt nur in der Theorie?
Nein, es gibt den Richtervorbehalt natürlich auch in der Praxis, denn in diesen Fällen sind ja jeweils richterliche Beschlüsse ergangen. Es gibt sehr unterschiedliche Untersuchungen darüber, warum die Quote der Ablehnungen von Ermittlungsmaßnahmen so niedrig ist. Eine Theorie ist einfach, weil die Staatsanwaltschaft und die Polizei nur Anträge stellen, die tatsächlich auch begründet sind. Man kann es aber natürlich auch damit begründen, dass die richterliche Kontrolle letztlich nur eine Art Plausibilitätskontrolle ist. Einfach deswegen, weil die Arbeit der Ermittlungsrichter es gar nicht zulässt, aus Zeitgründen tatsächlich die Ermittlungsakten komplett durchzuarbeiten und man sich deswegen häufig darauf verlassen muss, was in den Anträgen von Polizei und Staatsanwaltschaft vorgetragen wird.
Und das ist quasi ein Automatismus, das tut man einfach, weil man keine Zeit hat, das zu prüfen.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein Automatismus ist. Ich denke eher, dass es eine Art eingespieltes Vertrauensverhältnis ist zwischen Ermittlungsrichtern auf der einen Seite und Ermittlungsbehörden auf der anderen Seite. Auch aus meiner Praxis kann ich sagen, dass die Polizei in aller Regel vertrauenswürdig arbeitet. Also ich habe auch nur in absoluten Ausnahmefällen Anlass für die Vermutung, dass mir nicht die Wahrheit gesagt wird. Und ich denke, dass vor diesem Hintergrund, dass in aller Regel alles in Ordnung ist, vielleicht der ein oder andere Beschluss nicht ganz so genau geprüft wird, wie es idealerweise wünschenswert wäre.
Aber beispielsweise ist ja die Frage, wir hatten ja vor einigen Jahren die Diskussion um IMSI-Catcher. Für die gibt es ja nicht mal eine rechtliche Grundlage. Wie kann denn ein Richter da entscheiden? Und das wurde ja entschieden.
Inzwischen sind die IMSI-Catcher ja in der Strafprozessordnung geregelt. Auch inzwischen schon seit fast 10 Jahren gibt es dafür eine genaue rechtliche Grundlage. Das ist immer das Problem, wie die Justiz umgeht mit neuen Ermittlungsmethoden. Ein weiteres Beispiel, sehr prominent, sind ja auch Trojaner, die im Strafverfahren bislang eigentlich nicht eingesetzt werden dürfen. Es gab aber vereinzelt Beschlüsse, wo Ermittlungsrichter Telefonüberwachungen mittels Trojaner zugelassen haben. Das heißt, da durften also mit richterlichem Beschluss Computer mit einem staatlichen Virus infiziert werden, um Skype-Gespräche abzuhören. Das ist ganz offensichtlich rechtswidrig, aber es gab eben Richter, die das zugelassen haben. Und das ist einfach immer das Problem, wenn neue technische Methoden entwickelt werden, ob man dann eher Zurückhaltung übt und die Entscheidung hier dem Gesetzgeber überlässt, ob er solche Methoden tatsächlich den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen will oder ob man da als Richter rechtschöpfend tätig wird. Also meine persönliche Auffassung ist, dass man sich hier sehr zurückhalten sollte, einfach deswegen, weil nur der Gesetzgeber befugt ist, in Grundrechte einzugreifen. Und wenn es keine Ermächtigungsgrundlage für einen solchen Eingriff gibt, dann sollte man diese Grundlage als Richter nicht gleichsam rechtsschöpfend selber schaffen. Aber es gibt da eben offensichtlich Kolleginnen und Kollegen, die rechtspolitisch anderer Ansicht sind.
Es freut mich ja, dass Sie so ein starkes oder großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden haben. Landläufig sagt man ja, bei der Polizei wird gemacht, was technisch möglich ist. Also die technischen Neuerungen werden genutzt und weil es sie gibt, werden sie auch gleich als legal anerkannt, dass das sozusagen ein Problem ist unter Polizisten. Das ist ja auch eine Kritik, die Sie sicher kennen.
Ja, das ist natürlich eine Kritik, die mir nicht neu ist. Und ich finde es auch legitim, dass die Polizei zumindest versucht, neue technische Methoden einzusetzen. Die Frage ist dann immer, inwieweit diese Methoden tatsächlich zu Eingriffen in grundrechtliche Positionen von Bürgerinnen und Bürgern führen. Soweit es nicht um Grundrechtseingriffe geht, ist, denke ich, völlig unproblematisch, dass die Polizei versucht, möglichst effizient zu arbeiten. Wenn es allerdings um Grundrechtseingriffe geht, dann muss man sehr genau hinsehen, ob tatsächlich eine spezifische gesetzliche Grundlage besteht. Weil, wie gesagt, nur der Gesetzgeber verfassungsrechtlich berechtigt ist, über Grundrechtseingriffe zu entscheiden. Und wenn es eine solche Grundlage nicht gibt, dann denke ich, ist von Seiten der Justiz große Zurückhaltung geboten. Dann kann es nicht sein, dass man Grundlagen, die für völlig andere Ermittlungsmaßnahmen ursprünglich geschaffen wurden, einsetzt für neue technische Methoden. Also das ist aus meiner Sicht der Moment, wo man sich zurückhalten muss und wo man einfach sagen muss als Ermittlungsrichter, das darf ich jetzt nicht anordnen, das muss der Gesetzgeber entscheiden, ob er dieses Mittel tatsächlich im Strafverfahren einsetzen will. Und zwar einfach deswegen, weil im Strafverfahren gerade nicht gilt, anything goes, alles ist möglich, sondern im Gegenteil, es geht um eine Balance zwischen Grundrechtseingriffen auf der einen Seite und der Effizienz der Strafverfolgung auf der anderen Seite. Und in unserem Verfassungsstaat ist diese Balance Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Justiz.
Wann ist denn die Funkzellenabfrage gerechtfertigt?
Da muss ich zunächst vor Augen führen, was eigentlich Sinn und Zweck der Funkzellenabfrage ist. Es geht darum, möglichst alle Mobilfunkteilnehmer zu erfassen, die in einer ganz bestimmten Funkzelle zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv waren. Also zum Beispiel, weil sie einen Anruf bekommen haben, aber auch, und das ist heute der häufigste Fall, weil ihr Handy zum Beispiel eine Datenverbindung aufrechterhalten hat. Also das führt bei Datenverbindungen dazu, dass quasi 24 Stunden am Stück Verbindungen bestehen und damit auch entsprechende Verbindungsdaten bei den Providern gespeichert werden. Und diese Daten sind natürlich ausgesprochen nützlich, zum Beispiel bei schwersten Straftaten, wenn man den Tatort eines Mordes hat zum Beispiel, um zu schauen, welches Gerät in dieser Funkzelle eingebucht war. Soweit die Theorie. Das ist also eine Möglichkeit, um zu schauen, ob eine bestimmte Person, die man schon kennt, anwesend war. Die andere Möglichkeit ist die Suche nach sogenannten Kreuztreffern. Wenn man also noch keinen Tatverdächtigen im Blick hat, aber 5 Tatorte beispielsweise und von diesen 5 Tatorten jeweils die Funkzellendaten erhebt, dann besteht die Hoffnung der Polizei häufig darin, dass sich einfach ein Gerät möglichst an allen 5 Tatorten in die Funkzelle eingebucht hat. Und dann kann man mit einem Computer quasi die 5 Trefferlisten vergleichen und schauen, wer in allen Funkzellen anwesend war. Das ist die schöne Theorie.
In der Praxis 2013 wurden in Berlin 50 Millionen Datensätze mittels Funkzellenabfrage gesammelt. Das heißt, jeder Berliner landet knapp 14 Mal in den Ermittlungen der Polizei. Ist das für Sie eine erschreckende Zahl oder sagen Sie, naja?
Man muss diese Zahlen immer ins Verhältnis setzen zu den tatsächlichen Ermittlungserfolgen. Der große Anteil dieser Erfassungen fand statt, soweit ich das weiß, im Kontext von Brandstiftungen, typischerweise gegen Autos. Und soweit ich unterrichtet bin, hat es nicht in einem einzigen Fall dazu geführt, dass man tatsächlich einen Tatverdächtigen auch nur ermitteln konnte, geschweige denn, dass es zu einer Verurteilung kam. Das heißt also, man muss schon sehr in Zweifel ziehen, inwieweit dieses Instrument tatsächlich effizient ist. Und angesichts dieser sehr begrenzten Effizienz, denke ich, muss es tatsächlich auf schwerste Straftaten beschränkt bleiben. Wenn es zum Beispiel um Ermittlungen wegen Mord oder Totschlag geht, denke ich mal, halte ich es absolut für gerechtfertigt, dass auch Unbeteiligte zunächst mal ins Raster der Polizei geraten, einfach weil die Maßnahmen ja in der Regel nicht zu weiteren Konsequenzen führt. Das heißt, es ist ein Eingriff natürlich in die informationelle Selbstbestimmung, also quasi in das Datenschutzgrundrecht, führt aber dann zunächst mal nicht zu weiteren Einschränkungen. Wenn es allerdings um leichtere Straftaten geht, denke ich, dann stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit ganz anders. Und der Gesetzgeber hat das im Grunde auch in der Strafprozessordnung so angelegt. Also das heißt ja, dass nur besonders schwere Straftaten mit der Funkzellenabfrage verfolgt werden dürfen. In der Praxis kann man sich das, wenn man sich die Statistiken aus Berlin jedenfalls anschaut, bezweifeln, ob das tatsächlich in jedem Einzelfall so schwere Straftaten waren, dass die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt war. Mhm.
Denken Sie, das hat irgendwelche Auswirkungen auf die Berliner Richter? Diese Erhebungen jetzt, das Ergebnis, wird das irgendwelche Konsequenzen haben?
Das kann ich nicht im Einzelnen vorhersehen. Ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen da im Grundsatz gute Arbeit leisten. Und es ist natürlich wichtig, sich quasi tatsächlich klar zu machen, zu welchen Konsequenzen die Beschlüsse der Berliner Kolleginnen und Kollegen geführt haben. Und möglicherweise führt das bei dem einen oder anderen dazu, dass er solche Anträge in Zukunft kritischer prüft. Ich denke aber, eigentlich sollte man den Ball eher weiterspielen an den Gesetzgeber. Denn die Grundlage in der Strafprozessordnung für die Funkzellenabfrage ist in der Tat ausgesprochen weich formuliert. Das heißt also, die Entscheidung des Ermittlungsrichters, der Ermittlungsrichterin ist durch die gesetzliche Grundlage kaum wirklich angeleitet. Zum Beispiel die Prüfung der Verhältnismäßigkeit findet sich mit keinem Wort im Gesetzestext. Mhm. Auch zum Beispiel Kollateralschäden für andere Grundrechte, wie zum Beispiel Funkzellenabfragen im Kontext von Demonstrationen, wie es ja in Dresden vor 2 Jahren der Fall war, die werden im Gesetzestext überhaupt nicht genannt. Und insofern muss man sagen, stehen die Richterinnen und Richter auch relativ alleingelassen von der Strafprozessordnung. Die relevanten Fragen müssten sie sich alle quasi selber selber stellen, anstatt dass der Gesetzgeber die wesentlichen Fragen im Gesetzestext vorgibt. Und ich denke, hier besteht ganz deutlicher Reformbedarf an der Strafprozessordnung.
Schönes Schlusswort eigentlich. Über die Funkzellenabfragen der Polizei und ihren Zweck habe ich mit Ulf Burmeier gesprochen. Er ist Richter am Landgericht Berlin und engagiert sich für Freiheitsrechte und die digitale Privatsphäre. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.